Der gewürzte Kaffee rinnt süß über meine Zunge. Er ist mit einem großzügigen Klecks Honig zubereitet, auf die Art, wie ihn Crescentia liebt. Wir sitzen unter dem Pavillon, wie schon tausendmal zuvor, und halten zum Schutz gegen die kühle Abendluft mit beiden Händen unsere dampfenden Porzellantassen umfasst. Einen Moment lang ist es wie früher, und eine behagliche Stille umgibt uns in der Dunkelheit. Es hat mir gefehlt, mit ihr zu reden, aber das hier fehlt mir auch. Die Art und Weise, wie wir schweigend beisammensitzen konnten, ohne das Bedürfnis zu haben, die Stille mit nichtssagendem Geplauder zu füllen. Aber das ist absurd. Wie kann mir Cress fehlen, wenn sie direkt vor mir sitzt? Sie lacht, als könne sie meine Gedanken lesen, und stellt ihre Tasse mit einem Klirren auf dem Unterteller ab, das mir durch Mark und Bein geht. Sie lehnt sich über den vergoldeten Tisch zu mir vor und ergreift mit beiden Händen meine Hand. »O Tora«, sagt sie, und ihre Stimme trällert meinen falschen Namen wie eine Melodie. »Du hast mir auch gefehlt, aber nächstes Mal verfehle ich dich nicht.« Bevor ich aus ihren Worten klug werden kann, verändert sich das Licht und die Sonne scheint immer heller und heller, bis Cress vollständig angestrahlt ist. Jede schauderhafte Einzelheit von ihr. Ihr Hals, der vom Kinn bis zum Schlüsselbein kohlschwarz ist und rau wie ungeschliffener Stein, verbrannt von dem Encatrio, das ich ihr servieren ließ. Ihre Haare kreideweiß und spröde, ihre Lippen grau gefärbt wie die Aschekrone, die ich immer tragen musste. Angst und Schuldgefühle überwältigen mich, als sich vor meinem geistigen Auge die Mosaiksteinchen zu einem Bild zusammenfügen. Ich denke daran, was ich ihr angetan habe und warum ich es getan habe. Ich sehe wieder ihr Gesicht auf der anderen Seite des Zellengitters vor mir, als sie mir mit einem Ausdruck eisiger Wut sagte, dass sie diejenige sein würde, die meinen Tod am lautesten bejubelt. Ich denke daran, dass die Gitterstäbe dort, wo sie sie berührt hatte, glühend heiß waren. Ich will ihr meine Hand entziehen, aber sie hält sie fest, und ihr Märchenprinzessinnenlächeln verwandelt sich in ein Grinsen, das Reißzähne entblößt, deren scharfe Spitzen von Blut und Asche bedeckt sind. Ihre Haut fühlt sich brennend heiß an, sogar noch heißer als die Haut von Blaise. Es brennt wie Feuer, und ich versuche zu schreien, aber es kommt kein Ton heraus. Als ich schließlich meine Hand nicht mehr spüre, bin ich zunächst erleichtert, bis ich den Blick senke und sehe, dass sie sich in Asche verwandelt hat und der Cress Griff zu Staub zerfallen ist. Das Feuer bahnt sich seinen Weg meinen Arm hinauf und den anderen hinunter, breitet sich über meinen Brustkorb aus, über meinen Körper, meine Beine, meine Füße. Als letztes geht mein Kopf in Flammen auf und ich sehe nur noch Cress und ihr monströses Lächeln. »Na bitte, ist es so nicht besser? Jetzt wird dich niemand mehr mit einer Königin verwechseln.« Ich bin klitschnass, als ich aus dem Schlaf hochschrecke. Die Baumwolllaken haben sich um meine Beine verheddert und sind schweißfeucht. Mir wird schlecht und mein Mageninhalt droht hochzukommen. Dabei bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich, abgesehen von ein paar Brotrinden, letzte Nacht überhaupt etwas gegessen habe, das hochkommen könnte. Ich setze mich im Bett auf, lege eine Hand auf meinen Bauch, um ihn zu beruhigen, und versuche blinzelnd, meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass ich weder in meinem Bett bin, noch in meinem Gemach oder im Palast. Der Raum hier ist kleiner und das Bett kaum mehr als eine schmale Pritsche mit einer dünnen Matratze, zerschlissenen Laken und einer Decke. Mein Magen schlingert so heftig hin und her, dass ich das Gefühl habe, mich übergeben zu müssen, bis mir klar wird, dass es keineswegs mein Magen ist, der hin und her schaukelt, sondern der Raum selbst. Mein Magen macht nur die Bewegung mit. Die Ereignisse der letzten beiden Tage holen mich wieder ein. Das Verlies, der Urteilsspruch des Kaisers und Elpis, die vor meinen Augen einen qualvollen Tod stirbt. Ich denke an Sören, der mich gerettet hat, nur um anschließend selbst gefangen genommen zu werden. Kaum gedacht, schiebe ich den Gedanken von mir. Es gibt vieles, weswegen ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Sören in Geiselhaft zu nehmen, kann nicht dazugehören.